Radio 1. Die Profis. Mit Stefan Karkowski.
Hallo, mir wachsen jetzt auch langsam Schwimmhäute zwischen den Fingern, aber egal. Schöne Profis wünsche ich und einen schönen Samstagvormittag. Also ich bin ja immer noch ganz fasziniert von diesem Regenband, das gerade über Brandenburg hinwegzieht, wobei nicht ganz Brandenburg, denn es ist ein relativ schmales Regenband, das ungefähr so die Breite von Berlin hat und von Wittenberg aus über Potsdam, Berlin, Eberswalde bis Schwedt zieht, bevor es dann ganz breit wird und im Prinzip ganz Polen verregnet. Und das wird uns auch noch eine Weile erhalten bleiben. So wie das hier aussieht, bis 12 Uhr mindestens. Also wenn Sie rausgehen wollen, wäre das vielleicht keine schlechte Idee, aber Sie sollten was mitnehmen gegen den Regen. Am besten bleiben Sie einfach zu Hause, hören die Profis, machen sich's gemütlich. Das ist ohnehin an einem solchen Tag immer das Beste, das RBB Radio 1 Wissenschaftsmagazin, die Profis zu hören. Im Scannerspiel haben wir heute zu gewinnen die Evolution des Gehirns, wie wir mit einem uralten Werkzeug moderne Herausforderungen bewältigen, neurowissenschaftliche Erkenntnisse für den Alltag. Paul Goldsmith hat es geschrieben, bei Piper Hardcover ist es erschienen. Paul Goldsmith, Neurowissenschaftler aus Oxford und Cambridge, also einer, der sich wirklich auskennt. Und ein Buch, das uns hilft, uns selbst zu verstehen. Wenn Sie das gewinnen wollen, sollten Sie dabei sein bei unserem Wissenschaftsquiz der Scanner und jetzt sich bewerben als Kandidat oder Kandidatin unter 0331 70 99 111.
Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
Guten Morgen, Panja.
Guten Morgen.
Hallo. Panja ist ja auch einer der schöneren Namen überhaupt. Ich kenne nur eine einzige andere Panja. Kennst du die? Panja Jürgens, die Ex-Frau von Udo Jürgens.
Ja, daher habe ich meinen Namen.
Im Ernst?
Ja.
Ach, ich
Meine Eltern wollten mich erst Geraldine nennen, aber dann haben sie von dieser Panja Jürgens erfahren und dann musste es Panja sein.
Das ist ja fantastisch. Und Panja Jürgens, also ich hoffe, du hast natürlich dann mehr Glück in der Liebe gehabt, denn Panja Jürgens ist bekannt dafür, dass sie nach ihrer 26 Jahre Ehe mit Udo Jürgens gesagt hat, den würde sie nicht mal geschenkt zurücknehmen. Stell dir mal vor, der sei nicht nur untreu gewesen und permanent abwesend, sondern auch geizig, sagt Panja Jürgens über Udo Jürgens. Uiuiui, ui, ui. Du hast mehr Glück,
nein.
Oder?
Ne?
Geht's dir besser?
Ja, mir geht's richtig gut, danke.
Sehr gut. Von wo aus rufst du denn an, Panja?
Wir sind gerade auf dem Weg nach Dänemark und wir sind gerade bei Hamburg.
Mhm. Und wo ging eure Reise los, wenn ich fragen darf?
Zwischen Bernau und Eberswalde wohnen wir in einem kleinen Ort.
Ja, dann da wird ja heute abgesoffen. Es regnet nämlich, wie sagt man, Dinosaurier und Elefanten hier gerade in Brandenburg. Ja.
Genau.
Flüchtet nach Dänemark, da habt ihr es gut, sehr schön. Panja, du weißt ja, als Erste im Spiel hast du es immer am schwersten, weil du musst nämlich drei Fragen beantworten, bevor es den Buchpreis gibt. Ne?
Ja.
Okay, fangen wir mal an. Los geht's hier.
Störche bekommen immer weniger Nachwuchs. Störche bringen in Märchen oft die Kinder. Doch sie selbst bekommen immer weniger Nachwuchs. Laut NABU ist die Zahl der Storchenpaare in Deutschland stark gesunken. Denn die Veränderung der Landschaft macht den Störchen das Leben schwer. Heute brüten in Deutschland nur noch rund 3000 Weißstorchenpaare. Zum Vergleich: in den 1980er Jahren waren es noch 15.000.
Was natürlich eine Erklärung wäre dafür, dass die Geburtenrate immer wieder zurückgeht, ne?
Genau. Also ich würde mal sagen, dass das stimmt.
Dass Störche immer weniger Nachwuchs bekommen?
Ja.
Okay, ist aber leider falsch, Panja. Ja, nee, der NABU ist natürlich überraschend. Ich bin ja bei dir. Ich hätte das auch falsch getippt. Aber der NABU sagt, die Zahl der Storchenpaare in Deutschland hat sich seit den 1980er Jahren etwa verfünffacht. Und dazu beigetragen haben Naturschutzmaßnahmen, eine auf Störche abgestimmte Grünlandbewirtschaftung, die gute Anpassung der Störche an veränderte Lebensbedingungen. Und ich vermute mal, es wird auch dazu beigetragen haben, dass sie ja weniger Babys austragen müssen, ne?
Ja. Ja, aber da freuen wir uns für die Störche, oder?
Ja, freuen wir uns für die Störche, das stimmt. Panja, war schön mal mit dir gesprochen zu haben. Fahrt vorsichtig nach Dänemark, ne? Habt einen schönen Urlaub.
Danke, danke,
okay.
Tschüss.
Tschüss, tschüss. So, dann haben wir hier Roger. Hallo, Roger.
Hallo.
Ja, aber interessante Namen heute. Roger, von wo rufst du an?
Ich rufe aus Mecklenburg an, bin aber Berliner.
Aha, machst du Urlaub in Mecklenburg gerade?
Ja.
Ah, dann beschreib mal ein bisschen, wie schön ist es bei dir?
Och, ich sitze neben einer sehr schönen Frau. Wir trinken gerade unseren Early Morning Tea und gucken auf eine wunderschöne Obstwiese.
Ja, besser kann man sich das nicht vorstellen. Und ich schätze mal, bei euch regnet es nicht, oder?
Nein, es regnet nicht. Es ist sehr schönes Wetter.
Sehr gut, Roger. Dann machen wir weiter mit dir. Die Frage Nummer 2 kommt hier.
Unsere kleinsten Vorfahren haben sich von Aas ernährt. Der Homo floresiensis ist ein Vorfahre des modernen Menschen. Er lebte vor 60.000 Jahren auf der indonesischen Insel Flores und wurde nur ungefähr einen Meter groß. Bislang galt die Annahme, dass die kleinen Frühmenschen bereits Großwild gejagt haben. Doch ein Team aus den USA konnte das jetzt widerlegen. Knochenspuren an Beutetieren zeigen, dass diese eher von Komodowaranen erlegt wurden. Unsere Vorfahren haben sich dann an den Resten bedient. Sie haben also Aas gegessen.
Mhm. Interessante Frage.
Ja, finde ich auch. Gerade so zum Frühstück. Da möchte man da nicht so gern drüber nachdenken.
Ich bin jetzt nicht so der Fachmann. Das wäre dann wahrscheinlich auch eine Bauchentscheidung. Mhm. Aas. Das kann ja nicht gesund gewesen sein. Aber die sind ja auch ausgestorben. Ne?
Also Aas heißt ja im Prinzip nur totes Fleisch. Ne? Ich meine, wer lebendiges Fleisch isst, macht irgendwas verkehrt.
Mhm. Mhm. Also die Ressourcen nutzen ist ja auch typisch. Ne? Also ich würde sagen, das stimmt.
Und da hast du vollkommen recht mit.
Wow.
Ja, also ich finde allerdings die Art, wie die Forscher zu dieser Schlussfolgerung gekommen sind, also sagen wir mal zumindest fragwürdig, denn die haben Folgendes gemacht. Die haben einen Komodowaran im Zoo von Atlanta mit einer getöteten Ziege gefüttert. Anschließend haben sie die Bissspuren an den Ziegenknochen untersucht und diese dann mit den fossilen Knochen verglichen. Und die Bissspuren der Komodowarane finden sich an den fleischreichsten Stellen, zum Beispiel den Oberschenkelknochen, während man Schnitte von Werkzeugen der kleinen Frühmenschen eher an der Wirbelsäule der Beuteltiere findet. Also haben sie gegessen, was die Komodowarane übrig gelassen haben. Schlussfolger an die Forscher. Ich finde, da muss man nicht mitgehen. Aber wenn es irgendeine Zeitschrift veröffentlicht hat und das ist peer-reviewed, hey, wer sind wir, dass wir widersprechen wollen? Oder, Roger?
So sieht's aus.
So sieht's aus. Hier kommt Frage Nummer 3.
Großbritanniens Raucher kaufen nur legal Tabak. Zigaretten sind ungesund und werden immer teurer. Trotzdem greifen viele Menschen weiterhin zu Tabak. Ein Forscherteam des University College London hat untersucht, wo Raucher in Großbritannien ihren Tabak kaufen. Dabei stellen sie fest, während 2023 Tabak auch noch illegal erworben wurde, wird er heute ausschließlich von legalen Stellen gekauft.
Interessant, ne? Ich muss da über mein Streaming-Verhalten nachdenken. Seitdem es also enorm viele Streaming-Sender gibt, die eigentlich alles anbieten, weiß ich, man muss nichts illegal downloaden. Aber stimmt das, was wir hier sagen?
Also, das könnte ein Hinweis sein. Ich denke
das war einfach nur, ich wollte einfach nur so aus dem Nähkästchen plaudern hier halt. Ne? Das war so der erste Gedanke, der mir einfiel halt. Ne?
Ja. Ja, also ich würde sagen, das stimmt nicht. Es wird nach wie vor illegal Tabak gekauft.
Und damit hast du wieder recht. Ja, jetzt ist mal gut. Also der Anteil an Personen, die Tabak aus illegalen Quellen beziehen, hat sich seit 2023 sogar, Achtung, verdoppelt. Ja, 2025 hat mehr als jeder fünfte Tabak auch mindestens einmal illegal gekauft. Warum? Na klar, die Preise steigen. Und illegal wird der Tabak dann entweder von Freunden oder unter der Ladentheke von Zeitungsgeschäften und Eckläden gekauft. Roger, herzlichen Glückwunsch, du hast ein tolles Buch gewonnen. Das ist wirklich ein toller Wälzer. 24 Euro würde der kosten, der Buchhandel 432 Seiten im Piper. Verlag erschien Die Evolution des Gehirns von Paul Goldsmith. Ich versuche dir das jetzt aber noch mit diesem Angebot hier abzuluxen.
Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
Ne, du weißt, wir können dir das jetzt als Urlaubslektüre schicken, das Buch, dann ist das Spiel zu Ende. Oder du nimmst noch eine Frage, dann hast du am Ende beides verloren, Buch und Abo oder beides gewonnen.
ich muss sagen, ich bin ein absoluter Fan der Zeitschrift Mare und freue mich total, wenn ich die gewinnen würde. Also ich mache weiter.
Frage Nummer 4 kommt hier.
Käferlarven als Skelettreiniger. Schwarzkäferlarven sind klein, gefräßig und könnten Naturkundemuseen bei einer ungewöhnlichen Aufgabe helfen. Beim Reinigen von Skeletten. Denn damit diese ausgestellt werden können, müssen sie zunächst von Geweberesten befreit werden. Ein iranisches Forscherteam hat Schwarzkäferlarven als tierische Helfer für diese Aufgabe getestet. Das Ergebnis? In nur wenigen Stunden säubern die Larven die Tierskelette, ganz ohne die Knochen zu beschädigen.
Das war wieder eine gute Frage vorm Frühstück.
Sorry.
Also ich finde, das hört sich absolut plausibel an und würde sagen, das stimmt.
Und du hast wieder recht.
Yippie.
Yeah. Roger. Das würde ich mal sagen, ist nochmal ein schönes Extra zum Urlaub hinzu. Ne? Dann sage ich danke fürs Mitspielen. Schönen Urlaub noch.
Vielen Dank.
Ne? Und du weißt, eins ist ganz wichtig, jetzt nicht auflegen.
Das mache ich nicht.
Okay.
Alles klar.
Mach's gut.
Schöne Sendung noch, Stefan.
Danke schön. Tschüss, tschüss.
Ciao.
Radio 1. Die Profis.
Ich finde, man muss ja nicht immer alles wörtlich nehmen, was Elon Musk so von sich gibt. Aber drüber nachdenken ist in der Regel nicht verkehrt. Zum Beispiel über seine Vision, dass es in Zukunft mehr Roboter als Menschen auf der Welt geben wird. Also Milliarden Roboter. Und falls Sie sich fragen, wozu sollten wir so viele Roboter brauchen? Naja, eine Möglichkeit wäre als Erntehelfer. Ja, am Bodensee passiert das bereits. Da entwickelt Thomas Dietmüller Pflückroboter. Er ist Professor für Produktion und Produktentwicklung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg. Ravensburg. Herr Dietmüller, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Krawski.
Ich dachte immer, Apfelernte ist ganz einfach, da tritt der Bauer gegen den Stamm, die Äpfel fallen runter, auflesen, fertig. Ist das nicht so?
Ja, was Sie meinen, ist das Fallobst, das geht tatsächlich so ähnlich, das fällt einfach runter. Die Äpfel, die wir aber im Supermarkt kriegen, die sind sehr schön und die werden alle von Hand geerntet. Also am Bodensee sind das 250.000 Tonnen und da muss jeder Apfel von Hand vom Baum gepflückt werden.
Wie, da kommt ein Erntehelfer, stellt eine Leiter an den Baum und klettert drauf und versucht irgendwie mit so einem kleinen Pflückding die Äpfel von den Zweigen zu holen?
Ja, ja, das Pflückding ist die Hand und das sind Erntehelfer, das sind Saisonarbeitskräfte, die dann durch die Plantage laufen.
Wahnsinn.
Und, Ahren, ja, und ein Apfel nach dem anderen vorsichtig, ja. Das
Tja.
Ist ein sehr empfindliches, Apfel ist ein empfindliches Obst, ja.
Ja, ich bin ja ein Dorfkind, aber ich habe gedacht, so richtig in der Großproduktion wird das schon mit Maschinen gemacht. So, jetzt also haben Sie einen Roboter entwickelt, der das übernehmen soll. Wie sieht der denn aus? Zwei Beine, Arme, Kopf und natürlich zwei Pflückhände?
Ja, natürlich fährt der durch die Plantage, ja, das ist ein kleiner Raupenantrieb und ist ein bisschen größer als der R2-D2, aber kleiner wie ein Traktor und ist bestückt mit lauter Sensoren, also Kamerasysteme, LiDARs, also verschiedene kleine, größere Sensoren, die da auf dem Roboter sitzen und der fährt in Schrittgeschwindigkeit, fährt er durch die Plantage und macht sich zunächst mal ein Bild von dem, was er da um sich herum sieht.
Aber er ist, ist jetzt kein humanoider Roboter. Sie haben jetzt nicht darauf geachtet, dass er so aussieht wie ein Feldarbeiter, oder?
Nein. Der sieht eher aus wie ein Fahrzeug.
Wie ein Rasenmäher mit ein paar Aufbauten obendrauf.
Genau, ein höherer Rasenmäher. Das ist ein gutes Bild. Ja.
Und Sie haben für diesen Roboter jetzt eine virtuelle Welt gebaut, um seine Sensorik zu trainieren. Wozu das?
Genau, diese Apfelroboter, die müssen natürlich entwickelt werden, die müssen erprobt werden. Das passiert immer im Feld. Und jetzt ist halt so, dass die Apfelernte nur ein paar Wochen im Jahr geht. Und wenn man außenrum noch entwickeln möchte, dann fehlt einem die Plantage. Ich kann also nicht testen, wie gut ist mein Sensor, wie gut ist mein Bewegungsablauf für das Pflücken von dem Apfel. Und dazu haben wir diese virtuelle Welt entwickelt. So ein digitaler Zwilling, in dem man das ganze Jahr den Apfelroboter trainieren kann, verschiedene Szenarien durchspielen kann. Und das erleichtert natürlich die Entwicklungsarbeit, macht die nicht nur schneller, sondern auch günstiger.
Aber einen Feldversuch haben Sie auch schon gemacht mit dem realen Roboter, ne?
Ja, jetzt ist gerade Erntezeit. Wir waren also vor ein paar Tagen waren wir mit dem realen Roboter draußen im Feld unterwegs und haben den erprobt.
Was sind die größten Herausforderungen? Also wo ist es für diesen Roboter noch am schwierigsten?
Naja, hat er einige Schwierigkeiten. Natürlich muss er die Geschwindigkeit erstmal hinkriegen. Ja, also die 6 Sekunden pro Apfel, ja, das wäre so der Zielwert.
Wie viel schafft denn ein Feldarbeiter?
Ja, der ist deutlich schneller. allerdings kann auch der Roboter nachts arbeiten. Er kann also den ganzen Tag arbeiten. Das wäre also eine Herausforderung, das so schnell zu machen, dass auch wirklich die Produktivität da ist. Und natürlich muss auch sicher sein. Also wenn so ein Roboter autonom durch die Plantage fährt und es taucht dann eben ein Mensch auf, ein Reh oder ein Igel, dann darf da niemand zu Schaden kommen. Und das ist also der Sicherheitsaspekt, den wir berücksichtigen müssen. Und das sind die wichtigsten Herausforderungen.
Kann er schon reife Äpfel von unreifen unterscheiden?
Absolut, ja. Das ist die KI, die das macht. Also wir haben da verschiedene Algorithmen und mit diesen Modellen unterscheidet der reife, nicht reife Äpfel. Und das unabhängig davon, was das für ein Apfel, eine Apfelart ist. Viele Äpfel werden ja rot, wenn sie reif sind. Manche bleiben grün. Ja? Und das weiß die KI, das kann sie also unterscheiden. Und das macht sie sehr zuverlässig.
Und den richtigen Druck auszuüben, ohne den Apfel fallen zu lassen, klappt das schon? Oder gibt es noch ziemlich häufig Apfelmus beim Pflücken?
Wichtige Aufgabe, ja. Also der Greifer, den wir da haben, das hat 3 Finger und der muss natürlich ganz soft um den Apfel herumgreifen. Eine kleine Drehbewegung, wie es eben der Erntehelfer auch macht. Und einen kleinen Winkel zieht er dann den Apfel vom Baum und an der kleinen Sollbruchstelle am Stiel reißt dann der Apfel ab. Das ist also der Ablauf. Und der Apfel darf nicht beschädigt werden, sonst wäre alles umsonst.
Also möglicherweise die Zukunft der Apfelernte wird ausprobiert. Hier ein Roboter als Erntehelfer, als Pflückroboter entwickelt vom Team um Thomas Dietmüller. Er ist Professor für Produktion und Produktentwicklung an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg-Ravensburg. Die hatten wir auch noch nicht im Programm, Herr Dietmüller. Schön, Sie mal hier gehabt zu haben und schönes Wochenende wünsche ich Ihnen. Danke für das Gespräch.
Gerne, Ihnen auch.
Danke.
Radio 1. Die Profis.
Dachgeschosswohnungen waren im Berlin der 80er, 90er Jahre schwer begehrt. Ja, da waren ja auch Tage über 30 Grad noch eher selten. Eine Kollegin hat mir gerade verraten, dass sie die Fenster ihrer Dachgeschosswohnung von außen mit dieser Goldfolie abgeklebt hat, also diesen Rettungsfolien für Unfallopfer. Und sie sagt, das würde das Dachgeschoss schön kühl halten. Aber was machen Tiere und Pflanzen in der Stadt bei so einer Affenhitze, wie wir die hatten die letzten Tage? Kennen die ähnlich gute Tricks? Das frage ich die Geoökologin Dr. Sonja Knapp. Sie ist die Leiterin der AG Makroökologie am Themenbereich Ökosysteme der Zukunft beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale. Frau Knapp, guten Morgen.
Guten Morgen.
Sie kennen ja vielleicht diesen Hilde-Knef-Song. Ich brauche Tapetenwechsel, sprach die Birke und macht sich in der Dämmerung auf den Weg. Ne, schön wäre es, wenn sie das könnte. Aber was machen Stadtbäume denn dann, wenn sie nicht laufen können, wenn es ihnen zu heiß wird?
Nun, was einige Pflanzen können, ist die Blätter so bewegen, dass sie nicht so viel Sonneneinstrahlung abbekommen. Da ist eine Strategie schon mal Blatt hängen lassen. Manche Pflanzen, das ist mir aber eher von krautigen Arten bekannt, die können die Blätter richtig aus der Sonne rausdrehen. Kompasslattich zum Beispiel, deshalb heißt der auch so, weil er sich so dreht quasi in Sonnenrichtung. Das wäre eine Strategie, die sie akut fahren können. Ansonsten, ja, stehen die da eben und kriegen Sonne und Hitze und Trockenheit ab.
Bilde ich mir das ein oder sieht man an den heißen Tagen, die wir jetzt gerade hatten, ungewöhnlich viel Laub auf den Straßen?
Das kann sein, weil letztlich ist es ja so, Bäume nehmen mit ihren Wurzeln Wasser aus dem Boden auf, ziehen das über ihre Leitbahnen nach oben in die Blätter. Und wenn sie dann Photosynthese betreiben, dann verdunstet ein Teil des Wassers über die Spaltöffnungen, die Pflanzen in ihren Blättern haben. Je weniger Wasser aber im Boden drin ist, desto weniger können sie in die Blätter hochziehen und die Folge ist, dass die Blätter verwelken und dann fallen sie eben irgendwann runter. Insofern kann das durchaus sein, ja.
Kriegen Stadtpflanzen auch wie wir Menschen einen Sonnenbrand?
Können sie, ja. Bäume können etwas bekommen, was man auch Sonnenbrand nennt. Das ist letztlich ein Schaden, der an der Rinde entsteht durch zu hohe Sonneneinstrahlung. Also die Rinde kann dann aufreißen durch zu hohe Spannung, zu hohe Einstrahlung. Und in den Riss in der Rinde können dann natürlich in Folge auch Erreger wie beispielsweise Pilze besser eindringen.
Und die Hitze ist ja nur ein Stressfaktor, ne, für die Stadtflora im Sommer. Welche sehen Sie noch?
Ja, gerade bei Bäumen, insbesondere bei Straßenbäumen, kann man das schön illustrieren. Denn Straßenbäume haben für gewöhnlich einen sehr kleinen Wurzelraum. Sie können sich vorstellen, die Wurzeln eines gesunden, ausgewachsenen Baumes, die sind ungefähr so groß wie die Krone. Den Platz gibt es aber im Stadtboden nicht. Sprich, die Wurzeln sind schon mal eingeengt. Dann ist viel Versiegelung um so einen Straßenbaum drumherum. Der Boden unter der Straße ist auch verdichtet. Und selbst was die Baumscheibe angeht, also den Erdbereich direkt um den Stamm rum, da laufen Leute drüber, dann wird mal ein Auto drauf abgestellt. Sprich, auch dieser Bereich ist verdichtet. Und wenn es denn dann mal regnet, dann trinkt das Wasser viel schlechter ein. Zum einen fließt ein großer Teil über die Kanalisation ab und kommt gar nicht erst in den Boden. Und das, was die Baumscheibe erreicht, trinkt schlecht ein, weil die so verdichtet ist.
Wir haben ja gerade so ein Regenband, das von Wittenberg aus über Berlin und Brandenburg hinwegzieht, ungefähr in der Breite von Berlin. Das heißt, wir haben jetzt 4-5 Stunden Regen am Stück hier. Ist das nicht etwas, wo die Bäume sagen, yeah, endlich, jetzt geht's mir wieder gut?
Ich denke, es ist auf jeden Fall eine zwischenzeitliche Erleichterung, aber man muss es ja in Relation setzen zum Gehalt des Wassers im Boden. Und wir hatten in großen Teilen Deutschlands einen sehr trockenen Winter letzten Winter. Auch im Frühjahr hat es in mehreren Monaten relativ wenig geregnet und jetzt Juni, Juli waren insgesamt auch sehr trocken. Sprich, der Wassergehalt im Boden geht immer weiter runter, auch wenn ab und zu mal ein Schauer kommt, der wird ein bisschen nachfüllt. Aber summa summarum ist im Boden relativ wenig Wasser drin. Und das, was jetzt runterkommt, das dringt ja erstmal in den oberflächlichen Boden ein, wenn es denn überhaupt eindringen kann, wie gerade beschrieben. Es muss aber für so einen Baumwurzelraum ja auch weiter runterkommen. Also gerade für Tiefwurzler, die eher aus der Tiefe des Bodens Wasser aufnehmen. Sprich, so ein einzelner Regenschauer bringt da noch nicht so rasend viel.
Nun könnte man ja Stadtbäume regelmäßig gießen. Ne? Genauso Rasenflächen, Grünstreifen einfach mit Wasser versorgen. Aber davon wird ja gerade im Sommer abgeraten. Warum?
Nun, wir sehen ja, dass in Deutschland und sicher nicht nur bei uns immer mehr Konflikte um Wasser entstehen, weil wir merken, oh, auch bei uns wird es im Sommer inzwischen knapper. Und dann überlegt man natürlich, wie priorisieren wir. Zum Gießen. Bäume in der Stadt, zumindest die jungen, werden normalerweise von den Stadtverwaltungen gewässert, weil es gerade die jungen Bäume sind, die noch besonders viel Unterstützung brauchen. Manchmal wird aufgerufen, dass die Bevölkerung mithilft. Kann man machen. Da sollte man aber darauf achten, dass das Wasser möglichst langsam eindringen kann, dass es auch wirklich versickert. Also zum Beispiel mit so einem Gießsack, den man am Stamm festmachen kann. Ansonsten, wenn es ums Wassersparen im Garten geht, kann ich persönlich zu Tröpfchenbewässerung raten, weil die auch sehr langsam und gezielt langsam das Wasser an die Pflanze bringt. Und natürlich trocken angepasste Pflanzen. Da muss man gar nicht so viel gießen.
Wie die Stadtnatur bei hohen Temperaturen im Sommer an ihre Grenzen gerät, hat uns die Geoökologin Dr. Sonja Knapp verraten. Sie leitet die AG Makroökologie am Themenbereich Ökosysteme der Zukunft beim Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle an der Saale. Frau Knapp, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1. Vielen Dank und schönes Wochenende.
Ihnen auch. Dankeschön.
Danke. Radio 1. Die Profis.
Grenzen zwischen Staaten sind oft Orte von Konflikten. Thailand baut gerade einen großen Grenzzaun zu Kambodscha. Sie haben das mitgekriegt, zigtausende Migranten haben in Ceuta von Marokko aus die europäische Außengrenze gestürmt und sind einen Tag später wieder zurück nach Marokko. Und die Berliner Mauer, klar, die fasziniert noch heute Touristen. Eine der längsten Landgrenzen der Welt, das ist die zwischen China und Russland, mehr als 4000 Kilometer lang. Und wie die sich im Laufe der Geschichte gewandelt hat, das erforscht der Historiker Dr. Sören Urbanski. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Ruhr-Uni Bochum. Herr Urbanski, guten Morgen.
Guten Morgen, Herr Karkowski. Ich grüße Sie.
Grenzen sind ja nicht von alleine gekommen, sondern die muss ja irgendwann mal entstanden sein, auch diese große Grenze zwischen China und Russland. Seit wann gibt es die und wie ist die entstanden?
Ja, also China und Russland haben Beziehungen zueinander seit ungefähr 4 Jahrhunderten und anfangs beschnupperten sie, sag ich mal, einander eher, weil das waren Expeditionen von Kosaken, die dann in diese chinesischen Territorien vorgedrungen sind und auch die chinesische Seite war eher schwach aufgestellt, also mit einigen Bannertruppen, wie die damals hießen. Und dennoch kam es irgendwann zu einem Konflikt und beide Seiten versuchten, den beizulegen und schlossen einen Vertrag. Den Vertrag von Nerchinsk, das war der erste Vertrag in China mit einer europäischen Macht, schloss, das war im Jahr 1689. Und dort wurde auch erstmals eine Grenze festgelegt, ein Stück der heutigen Grenze, das bis heute Bestand hat. Also ungefähr 350 Jahre.
1689, wir Berliner wissen natürlich, wie schmerzhaft das sein kann, wenn Familien und Freunde durch künstliche Grenzziehungen getrennt werden. Wie war das denn damals zwischen China und Russland? Haben die Regierenden da Rücksicht genommen auf die Ethnien in der Region?
Eigentlich nicht, aber es hatte wiederum auch kaum Konsequenzen, einfach aus dem Umstand heraus, dass diese Grenze zwar in Karten auch oft in der Landschaft durch Grenzmarkierungen festgelegt worden ist, aber die sehr, sehr schwach kontrolliert worden ist, unter anderem auch von sozusagen Grenzwachbataillonen, die jeweils diesen indigenen Gruppen auch angehörten. Also es waren nicht unbedingt ethnische Russen oder Han-Chinesen, die da an der Grenze standen, sondern eher Buryaten und andere indigene Völker und die sozusagen die Nomaden-Tierhaltung, die es vorher gab, die setzte sich normal fort. Das Einzige, was sich änderte, dass es an einem bestimmten Ort der Grenze, nämlich in der Stadt Kjachta, einen offiziellen Warenumtauschplatz gab. Und das war, dieser Teil der Grenze wurde dann wirklich intensiv kontrolliert und auch genau überwacht, wie die Waren dann die Grenze überquerten. Aber jenseits davon gab es de facto keine Kontrolle und Moskau oder damals St. Petersburg und Peking waren sehr, sehr weit weg.
Ich vermute mal, das hat sich irgendwann geändert, oder?
Ja, das ist aber noch gar nicht so lange her. Das ist erst im späten 19. Jahrhundert und dann im frühen 20. Jahrhundert, dass sich da wirklich was daran änderte. Das hing zum einen mit dem Bau von Eisenbahnen zusammen, also der transsibirischen Eisenbahn, sodass der Staat dann auch sehr viel stärker sozusagen an der Grenze präsent war. Das führte dann dazu, dass die Zollgrenzen, die es ja auch schon früher gab, an die Staatsgrenze verlegt worden sind. Die waren früher gar nicht in der Staatsgrenze, sondern im Landesinneren. Und dann gab es eine Reihe von militärischen Konflikten zwischen dem Russischen Reich und China und später zwischen der Republik China und der Sowjetunion und dann auch noch zwischen Japan und der Sowjetunion, was wiederum dazu führte, dass diese Grenze massiv militarisiert worden ist. Das war dann um das Jahr 1930 und erst ab dann kann man wirklich von einer effektiv kontrollierten Grenze sprechen, die dann auch zunehmend unüberwindbar wurde für die Einheimischen oder die Anrainer.
Und bis dahin, bevor die Grenze eine richtige harte Grenze wurde, wie wichtig war die Grenze in der Geschichte für den Austausch zwischen beiden Völkern, also Waren und Personen? Wie viel ging da hin und her?
Also ich sag mal so, im 18. und 19. Jahrhundert war China ein wichtiger Handelspartner für Russland. Das waren dann nie mehr als 10% des Außenhandels, aber es waren halt Waren, die es anderswo nicht gab. Stichwort Rhabarber, Stichwort Tee, Stichwort Seide, solche Dinge. Und für die Menschen in den Grenzregionen, da gab es einen sehr intensiven Austausch im späten 19., frühen 20. Jahrhundert. Es gab mal eine Zeit, wo es mehrere hunderttausend Chinesen gab, die auf der russischen Seite lebten und auch mehrere hunderttausend Russen, die auf der chinesischen Seite lebten. Aber das änderte sich dann in der Zwischenkriegszeit, also zwischen dem Ersten und Zweiten Weltkrieg, wo es zu einer, ich sag mal so, Deportation und auch freiwilligen Rücksiedlung dieser Menschen kam und es sozusagen ethnisch homogenisiert wurde, dieser Grenzraum.
Nun sind wir schon wieder fast 100 Jahre weiter, seit Russland wegen seines Angriffskrieges auf die Ukraine von vielen Völkern geächtet und sanktioniert wird, ist dem Kreml die Nähe zu China wieder wichtig geworden. Merkt man das an der Grenze? Also verstärkt diese Annäherung auch den kleinen und großen Grenzverkehr?
Also zum einen muss man sagen, dass sich der bilaterale Handel zwischen China und Russland seit 2022, aber auch schon vorher, seit 2014 stark intensiviert hat. Aber das ist weniger Grenzhandel als Handel zwischen Zentralprovinzen beider Länder. Also ich sag mal so, die China importiert ganz viel Öl und Erdgas und das wird nicht in der Grenzregion gefördert, sondern im Norden Sibiriens. Umgekehrt werden viele Waren, die sozusagen China nach Russland exportiert, auch in weiter von der Grenze entfernten Regionen hergestellt. Aber dennoch kann man sagen, dass es auch im Kleinen gewisse Dynamiken gibt. Und zwar war es bis 2014 so, dass viele Russen, die im Grenzgebiet lebten, nach China zum Einkaufen gefahren sind. Man muss sich das ein bisschen vorstellen, wie bis vor nicht allzu langer Zeit, dass Deutsche sozusagen nach Polen gefahren sind zum Friseur, um Zigaretten zu kaufen und solche Dinge. Und das änderte sich aber nach 2014 mit der Annexion der Krim. Schwächte sich der Rubel, aber auch gegenüber der chinesischen Währung, sodass die Kaufkraft sich auch umkehrte und es auf einmal für die Chinesen spannend wurde, in den russischen Osten zu fahren. Und heute ist es so, dass man viele chinesische Touristen in Russland hat und sozusagen sich diese Menschenströme eher so ein bisschen umgekehrt haben. Ja, also es ist auch eine ganz eigene Dynamik, die wiederum indirekt mit Russlands Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt.
Die Entwicklung der langen Grenze zwischen China und Russland wird erforscht vom Historiker Dr. Sören Urbanski. Er ist Professor für osteuropäische Geschichte an der Ruhr-Uni Bochum und war zu Gast bei uns bei den Profis auf Radio 1. Herr Urbanski, danke, dass wir mal wieder was Neues gelernt haben. Danke dafür und Ihnen schönes Wochenende.
Schönen Tag, ja.
Tschüss. Danke Ihnen auch. Tschüss.
Radio 1. Die Profis.
Schmerzen sind nichts, was offenbar nichts, was sich objektiv messen lässt. Wenn der Arzt Sie fragt, wie weh tut Ihnen das auf einer Skala von 1 bis 10, ja, dann weiß der Arzt eigentlich nur, wie Sie den Schmerz einschätzen, aber natürlich nicht, ob ihm das genauso weh tun würde. Die Schmerzwahrnehmung, also die Art, wie wir Schmerz empfinden, die lässt sich beeinflussen, das weiß man schon lange. Und das ist oft verblüffend einfach nachzulesen in einer Metastudie zum Placebo-Effekt. Beteiligt daran war auch die Neurowissenschaftlerin und Psychologin Professor Dr. Katja Wiech vom Universitätsklinikum Essen. Frau Wiech, guten Tag.
Guten Tag.
Sie haben sich für Ihre Metastudie die Hirnscans von mehr als 400 Teilnehmern rausgesucht aus insgesamt 16 Studien. Wonach genau haben Sie da gesucht?
Ja, das war eine ganz interessante Studie, die wir gemacht haben über diese 16 Studien hinweg. Also haben wir uns angeguckt, wie eigentlich die Placeboanalgesie im Hirn vermittelt wird auf unterschiedliche Weise. Also Placeboanalgesie ist ja die Schmerzlinderung, die wir empfinden, wenn wir ein Präparat beispielsweise bekommen, das gar keinen aktiven Wirkstoff enthält, also so etwas wie Ibuprofen eben nicht drin ist. Mhm. Wir aber denken, dass dieses Präparat eine Schmerzlinderung macht. Und das wird also komplett sozusagen, diese Schmerzreduktion wird komplett über das Gehirn gesteuert. Und in dieser speziellen Studie haben wir uns verschiedene Arten und Weisen angeschaut, wie man solch eine Placeboanalgesie induzieren kann. Das kann man nämlich einmal machen, indem man den Probanden, war das in diesem Fall, also gesunde Probanden, das machen wir häufig so in experimentellen Studien erstmal eben nicht an Patienten und Patientinnen, indem man ihnen Informationen gibt über das Präparat, was sie bekommen, und ihnen erzählt, dass das eben eine Schmerzlinderung macht. Das wäre sozusagen eine rein verbal induzierte Placeboanalgesie. Oder man kann das auch kombinieren mit einer positiven Erfahrung von Schmerzlinderung. Also wir haben verglichen, ist diese reine das Erzählen darüber oder das Erzählen plus die positive Erfahrung mit dem Präparat, sehen die unterschiedlich aus. Also zum einen im Verhaltenseffekt, ne, in der Schmerzreduktion, die diese Personen erlebt haben, aber auch im Gehirn.
Mhm. Aber wenn das gesunde Probanden waren in diesen 16 Studien, die Sie ausgewertet haben, hatten die dann trotzdem Schmerzen?
Ja, das können wir experimentell induzieren auch. Das ist natürlich also ethisch sozusagen komplett reguliert, was wir da tun dürfen. Aber für diese kurze Zeit arbeiten wir beispielsweise mit kurzen Hitzereizen. Die machen also hinterlassen natürlich keine bleibenden Schäden, aber induzieren kurzfristig das Gefühl, dass man kurz auf eine heiße Herdplatte fasst, ganz kurz. Ja, das kann schon durchaus sehr schmerzhaft sein. Mhm. Das brauchen wir aber natürlich, um diese Effekte untersuchen zu können. Mhm. Das ist natürlich dann auch angepasst an die individuelle Person. Aber das sind diese Vorstudien, die wir machen, dann bevor wir uns das dann später bei Patienten und Patientinnen anschauen.
So, jetzt haben Sie also geguckt, ob verschiedene Placebo-Methoden, ob die alle diese dieselben Hirnregionen ansprechen. Mhm. Was haben Sie rausgefunden?
Wir haben herausgefunden, dass es Regionen gibt, die auf beide Formen von Induktion reagieren. Also ob sie nur die reine Information bekommen, zum Beispiel wenn ihnen das jemand erzählt, oder wenn sie diese verbale Instruktion noch mit einer positiven Erfahrung begleiten. Da gibt es Regionen, die sind sozusagen aktiv, die kümmern sich nicht wesentlich um die Art, woher diese Informationen kommen, sondern die vermitteln einfach sozusagen die Schmerzreduktion. Und dann gibt es aber andere, also zunächst einmal, was wir sehen konnten auf der Verhaltensebene, das war ganz spannend, war, dass diese zusätzliche positive Erfahrung einen deutlichen Effekt hat, also deutlich nochmal die Schmerzreduktion verstärkt, um 33%.
Was ist das genau, was Sie die zusätzliche positive Erfahrung nennen?
Das ist in dem experimentellen Kontext, also wenn wir das tatsächlich im Labor machen, sagen wir diesen Probanden, dass sie nochmal denselben Hitzereiz zum Beispiel bekommen. Aber was sie nicht wissen in dem Moment, wenn sie denken, sie bekommen jetzt dieses starke Schmerzmittel, ist, dass wir die Temperatur herunterregeln. Also wir induzieren praktisch künstlich den Effekt eines Schmerzmedikamentes, aber das ist eben alles nur experimentell sozusagen verändert. Aber sie bekommen, also die Probanden bekommen die Erfahrung, wenn ich diese Tablette nehme vorher, wird der Schmerz tatsächlich geringer. Und das macht man zunächst, genau, wenn ich das ganz kurz sagen darf, das macht man zunächst und dann schaut man hinterher, wenn man sozusagen wieder den Original-Hitzereiz gibt, sehen wir da eine Modulation. Also wir induzieren praktisch künstlich eine positive Erfahrung.
Weiß denn die Forschung eigentlich schon, wie das kommt? Also warum sich das Schmerzempfinden mit ein bisschen Heile-Heile und gut zureden und Placebo-Pillen austricksen lässt? Wie das funktioniert und warum?
Ja, da wissen wir sehr, sehr viel mittlerweile drüber und versuchen das natürlich auch zunehmend in die Klinik umzusetzen. Was wir wissen, ist, es gibt bestimmte Hirnareale, die sozusagen interessiert sind an komplexeren Umständen. Also das sind jetzt nicht nur diese reinen Schmerzareale, sondern das sind Areale, die sich damit beschäftigen, was ihnen Dinge bedeuten, was für sie wichtig ist, welche Ziele sie haben. Und diese Areale, die üben sozusagen von oben herunter auf diese Schmerzareale einen Einfluss aus und können die beispielsweise weniger empfindlich machen. Und diese Areale werden konkret angesteuert, zum Beispiel durch das, was Sie gerade Heile-Heile genannt haben. Mhm. Also das kann eine Placebo-Analgesie sein, also ein Präparat, von dem wir denken, dass es eine Schmerzreduktion macht. Das können aber auch andere Dinge sein. Das kann die Kommunikation, die positive Kommunikation mit dem Behandler oder der Behandlerin sein. Aber wir sprechen Hirnareale an, die sozusagen tatsächlich einen Einfluss haben auf die Regionen, die dann sich mit Schmerz beschäftigen.
Über Ihre Metastudie zum Placebo-Effekt, die Neurowissenschaftlerin und Psychologin Professor Dr. Katja Wiech vom Uniklinikum Essen bei den Profis auf Radio 1. Frau Wiech, danke, dass Sie bei uns waren. Schönes Wochenende.
Ihnen auch, vielen Dank.
Danke.
Radio 1. Die Profis.
Die Venus ist in unserem Sonnensystem der Planet, der am zweitdichtesten dran ist an der Sonne. Außerdem nach Sonne und Mond das hellste Objekt am Himmel. Die Venus ist ungefähr so groß wie die Erde, aber ihre Atmosphäre, ja, das ist eine einzige Katastrophe, denn die besteht zu 96% aus dem Treibhausgas CO2. Warum alle vom Mars reden und kaum einer von der Venus? Keine Ahnung, an Dr. Taras Giria kann es nicht liegen. Der Professor für Geodynamik an der ETH Zürich besucht die Venus regelmäßig in Computermodellen. Herr Giria, guten Tag.
Guten Tag und liebe Grüße an alle Zuhörende auch.
Sie untersuchen riesige, tausende Kilometer lange Gräben auf der Oberfläche der Venus. Aber wie geht das vom Computer aus? Wie machen Sie das?
Ja, genau. Eigentlich Inspiration kriegen wir von Magellan Radarbildern und da sieht man diese große, riesige Gürtel von Graben um fast die ganze Venus und man fragt ja sich, ob dieser Gürtel aktiv ist oder nicht. Und direkte Beobachtungen sind leider nicht möglich, weil die Oberflächenbedingungen sind sehr weit von eigentlich unsere technischen Möglichkeiten. Aber was kann man tun? Kann man das diese Grabensysteme mit Computermodellen modellieren und dann anschauen, ob die noch immer aktiv sind oder tot.
Die Venus galt lange als geologisch inaktiver Planet. Was bedeutet das genau?
Ja, inaktiver Planet bedeutet, dass es gibt die dicke und starke Kruste, um die ganze Planet und diese Kruste bewegt sich kaum. Und dann gibt es keine Deformation und ist geologisch die Planet schon tot. Mhm. Und das war so eine frühere Idee. Wir möchten das anschauen.
Und jetzt legen Ihre Untersuchungen aber nahe, dass die Venus doch noch geologisch aktiv sein könnte. Woran merken Sie das denn?
Ja, genau. Kann man indirekte Daten benutzen, zum Beispiel Topographie, diese Oberflächenstrukturen, und kann man mit Computern modellieren die Signaturen, die über moderne Aktivität sagen. Und für Graben, das sind sogenannte Grabenflanken oder man nennt das auch Grabenschulter. Wenn diese Schulter hoch und breit sind, mehr als 100 Kilometer, dann geht das um moderne Aktivität. Das heißt, die sind aktiv, die bewegen sich. Mhm. Und es gibt auch vielleicht Venusbeben da.
Venusbeben, okay. Und wenn es so wäre, was würde das ändern? Warum ist es wichtig, über geologische Aktivitäten der Venus Bescheid zu wissen?
Ja, genau. Das ist so eine Schwesterplanete von der Erde, aber die Oberflächenbedingungen sind sehr, sehr unterschiedlich. Und man fragt sich, ob die Erde war einmal wie Venus in Vergangenheit oder wird wie Venus in Zukunft. Und deswegen ist das sehr wichtig. Mhm. Dann wir möchten unsere eigene Planete zu verstehen mit Venus.
Sie und Ihr Team sind beteiligt an einer ESA-Mission zur geologischen Untersuchung der Venus und ihrer Atmosphäre. Heißt das, dass Sie die Venus irgendwann auch mal besuchen wollen, persönlich?
Ja, das wünsche ich natürlich, aber es ist technisch nicht möglich. Ja, vielleicht in 100 Jahren werden die Menschen bereit, auf Venus zu landen. Aber dann muss ich das virtuell tun oder mit Radaruntersuchungen oder mit anderen Methoden.
Aber schöner als auf dem Mars ist es da doch bestimmt, oder?
Ja, genau. auf dem Mars geht das vielleicht schneller, in 30, 50 Jahren. Kann man schon erwarten, auf Mars zu landen.
Also, dieser Mann hat seine Augen auf der Venus. Dr. Taras Girija, Professor für Geodynamik an der ETH Zürich, der in Computermodellen die geologischen Aktivitäten der Venus untersucht und herausgefunden hat, sie ist wahrscheinlich geologisch aktiver, als wir bisher gedacht haben. Herr Girija, danke, dass Sie bei uns waren, bei den Profis auf Radio 1.
Danke sehr und alles Gute.
Danke.
Radio 1, die Profis. Besser wissen.
Frauen sind abends 6 Minuten eher müde als Männer. Forschende der Charité haben eine Testmethode entwickelt, bei der mit einer Haarprobe der Chronotyp einer Person bestimmt wird. 4000 analysierte Haare zeigen, die innere Uhr wird durch viele Faktoren, wie zum Beispiel das Alter, beeinflusst. Aber auch das biologische Geschlecht hat vermutlich einen kleinen Anteil. Die Ergebnisse zeigen, dass Frauen abends im Schnitt 6 Minuten eher müde sind als Männer.